Wozu eigentlich dieser heutige Festtag? Taufe des Herrn. Ich meine, feiern wir nicht eigentlich immer dasselbe? An Weihnachten, an Epiphanie, an Taufe des Herrn. Immer Jesus, der irgendwie kommt, oder? Wo ist denn der Unterschied? Es sind halt ein bisschen verschiedene Aspekte. Geburt, die Menschheit Jesu Christi kommt an auf der Erde. Epiphanie, die Gottheit Christi wird sichtbar und fühlbar. Taufe, bisschen komplizierter, wir werden uns jetzt damit beschäftigen. So die Erlöserqualität kommt von Jesus raus. Was heißt es, ein Erlöser und Heiland zu sein? Und um das ein bisschen erklären zu können, möchte ich bei einem der großen Paradoxien Gottes anfangen. Also man versucht ja in der katholischen Theologie, das Unbegreifliche dadurch zu beschreiben, dass man sagt, das ist so und so, obwohl sich das gegenseitig ausschließt. Ja, du kannst nicht gleichzeitig der Größte und der Kleinste sein, der Klügste und der Dümmste, die längste und die kürzeste Distanz. Gott kann nicht gleichzeitig derjenige sein, der unendlich weit weg ist, transzendent und ganz nah bei mir, immanent. Und Gott kann eigentlich auch nicht gleichzeitig barmherzig und gerecht sein, weil wenn ich barmherzig bin als Straßenpolizist, wenn ich jemanden erwische, der gerade von der Weihnachtsfeier kommt und nach dem Genuss eines Glases Glühwein 1,5 Promille ins Röhrchen bläst, sage ich, ach, heute ist Weihnachten, fahr einfach weiter, barmherzig. Oder ich bin gerecht, sag, nö, also so geht's ja wohl nicht. Wie kann denn Gott bitteschön gleichzeitig barmherzig und gerecht sein? Denn um die Gerechtigkeit Gottes geht's heute. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Schritt davon vermitteln kann, was im Jordan passiert bei der Taufe. Denn Gerechtigkeit ist aus der Sicht von Unterprivilegierten eine Sache, nach der sich alle sehnen. Zum Beispiel ist es mir die letzten Tage passiert, dass ich einen Fahrradschaden hatte. Was nicht alles passiert, was nicht alles kaputt gehen kann am Fahrrad, sogar ein Getriebe. Aber die Art und Weise, wie die Werkstätten damit umgegangen sind, führte dazu, dass es quasi unmöglich war, Gewährleistung zu kriegen. Dann kann man natürlich sagen, ach ja, das ist denen halt so passiert. Oder könnte sagen, nö, das ist Absicht. Also jedes einzelne Rädchen in dieser Kette verhält sich genauso, dass am Ende eben keine Gewährleistung rauskommt. Dann kriegt man so ein bisschen Ahnung davon, was es heißt, als unterprivilegierte Person bloßgestellt zu sein. Was bedeutet es für Menschen, die rechtlos sind, die schlecht behandelt werden und keine Chance haben, ihr eigenes Recht zu bekommen? Das soll ja zum Beispiel auch ein Grund sein der jetzt laufenden Aufstände im Iran, dass sich jetzt die Unterschicht erhebt, weil ihr Leben quasi unbezahlbar geworden ist und sie gar keine anderen Auswege mehr sehen, als eben diesem Regime klarzumachen, dass es so nicht weitergehen kann. Alles Menschen, die Gerechtigkeit wollen, weil sie keine kriegen. Die werden halt zusammengeknüppelt und weggesperrt und wenn es ein Gerichtsverfahren gibt, hast du gar keine Chance. Wir Weißen haben meistens das Problem nicht, aber man sagt mir, wenn ein dunkelhäutiger Mensch an einer Polizeistreife vorbeifährt, dann geht immer der Blutdruck hoch. Du weißt nicht, was passiert. Für einen Menschen, der eine schlechte Position hat, ist Gerechtigkeit etwas, wonach er sich sehnt, was er erhofft. Ja, komm Herr mit deiner Gerechtigkeit und verschaff mir endlich die Position, die mir zusteht, auch wenn ich keine großen Privilegien habe. Hingegen die Menschen, denen es gut geht, die zu den Privilegierten dieser Welt gehören, und das trifft wahrscheinlich auch so ziemlich alle hier zu, wir haben mit Gerechtigkeit eher ein anderes Problem, nämlich, dass es uns die Position eher verschlechtert. Weil wir ja unsere Position darauf aufbauen, dass wir mehr kriegen vom Kuchen, als uns zusteht, und anderen eben weniger. Wir können uns durch unsere Herkunft, unsere Geburt, unser Vermögen, unseren Besitz, unsere politischen, sozialen Beziehungen im Prinzip alles erlauben, was wir wollen und kriegen auch immer das, worauf wir Anspruch haben. Gerechtigkeit ist für die allermeisten von uns überhaupt kein Thema. Es ist eher eine Bedrohung, weil wenn es wirklich gerecht zuginge, dann müsste ich ein bisschen was abgeben von dem großen Kuchen. Und in der Situation kommt dieser zentrale Vers, wo die Stelle der Taufe Christi gedeutet wird. Es ist nämlich alles andere als selbstverständlich, dass Jesus getauft wird. Das ist eine religiöse Bewegung der Tage, als Jesus öffentlich beginnt, sich zu zeigen. Das machen beileibe nicht alle, aber einige ziehen raus in die Wüste zum Jordan, schließen sich diesem Bußprediger an, hören seine Bußpredigten an, gehen dann in den Jordan und empfangen die Bußtaufe, weil sie der Meinung sind, sie haben Buße nötig. Hat Jesus Christus Buße nötig? Was meinen Sie? Nach unserer Theologie ganz sicher nein. Wenn es irgendeinen Menschen gab, die letzten Jahrmilliarden, der keine Buße nötig hatte, dann nur ein einziger Jesus Christus, von dem es heißt, er war ohne Sünde. Warum soll denn der bitte Buße leisten? Wofür? Gibt ja nichts wofür. Und trotzdem behauptet die Bibelstelle, er tut das, damit die Gerechtigkeit vollendet wird. Wie bitte? Die Gerechtigkeit wird vollendet, weil sich jemand taufen lässt, der es eben nicht muss? Quatsch, oder? Verstehen Sie es? Das Geheimnis der Taufe Jesu Christi, das Mysterium, dass jemand was tut, was er nicht muss? Ich meine, ich muss ja auch nicht zur Gynäkologin gehen, um meine Eierstöcke untersuchen zu lassen. Es ist nicht nötig, weil ich habe keine. Warum muss denn Jesus in Jordan steigen, wenn er keine Schuld und keine Sünde hat? Okay, war ein drastischer Vergleich, entschuldigen Sie. Aber Sie verstehen, worum es geht. Warum macht er das? Und warum ist das eine Vollendung der Gerechtigkeit? Ich hoffe, dass Sie den Schritt mitgehen können. Wenn es jemanden gibt auf der Welt, der keine Buße nötig hat, ist es Jesus Christus. Wenn er es aber trotzdem tut, hat das eine ganz starke Aussage. Denn jede Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Und kein Mensch der Welt kann das, was er beleidigt hat gegenüber Gott, irgendwie wieder gut machen. Wir haben keine Chance, wir sind nicht satisfaktionsfähig. Wir können die Genugtuung nicht herstellen. Es gibt aber einen, der kann's. Das ist der Gott, der Mensch geworden ist. Der kann diese Gutmachung wiederherstellen. Das Besondere daran ist, dass er es nicht muss. Wenn es jemanden gibt, der Anspruch auf Wiederherstellung der Beziehung, auf Buße hat, ist es Gott. Der Mensch hat keinen Anspruch drauf. Und Gott, der den Anspruch drauf hat, erfüllt es selbst als Gott-Mensch Jesus Christus. Der Clou an der Geschichte ist, Jesus muss es nicht tun, er tut es aber trotzdem, und zwar stellvertretend für alle Menschen, also für uns. Und warum tut das, wenn er es nicht muss? Die Antwort ist sehr trivial und man kann sie ganz leicht überhören. Er tut es aus Liebe. Ihr lieben Mütter, die ihr nachts manchmal aufgestanden seid, es gibt keinen Anspruch darauf, dass ihr das tut. Ihr könntet genauso eurem Mann in den Hintern treten, dass der mal aufsteht. Ihr tut es trotzdem, aus Liebe. Eine Übererfüllung. Ich habe keine Verpflichtung, ich tue es trotzdem. Das ist der Kern, der sich zeigt bei der Taufe Jesu Christi. Das ist Erscheinung, das ist wieder Sichtbarwerden Gottes als der, der aus Liebe übererfüllt. Glauben Sie, das ist meine persönliche Theorie, dass das nur aus Liebe passiert, weil mir nichts Besseres einfällt, es zu erklären? Nee, es ist nicht meine Theorie. Gott selbst bestätigt das. Nachdem Jesus das getan hat, diesen stellvertretenden Bußakt, sagt er, das ist mein geliebter Sohn. Aus der Liebesbeziehung Jesu Christi kommt die Liebe zu den Menschen und deswegen tut er diesen Bußakt. Und damit bin ich beim Übertrag. Was betrifft uns das? Wenn du Christ sein willst, musst du in diese Praxis hinein. Du musst sozusagen genauso wie Christus in den Jordan steigen. Und zwar nicht einmal in deinem Leben, nicht eine einzige Entscheidung für Christus, nicht eine einzige Aktion, wo deine Eltern oder dein Pate dich damals hingetragen hat. Du musst es jeden Tag vielfach tun, stellvertretend für andere. Ein Christ, der das verstanden hat, was bei der Taufe passiert, betet nicht: Herr, vergib den dummen Ingolstädtern ihre vielen Fehler, sondern er betet: Vergib uns Ingolstädtern unsere Fehler. Er betet nicht: Herr, vergib die Schuld, was weiß ich, meiner Kinder, die gerade einen großen Blödsinn gemacht haben. Er betet nicht die Schuld meiner Kinder, er sagt: Vergib unsere Schuld. Jemand, der stellvertretend wie Christus in den Jordan steigt, macht sich gleich mit allen anderen und steht für alle anderen vor Gott. Christliches Beten besteht nicht darin, dass ich besser bin als die anderen und aus dieser huldvollen Position heraus ein bisschen was aus meinem Ärmel schüttel. Christliches Beten bedeutet, dass ich, obwohl ich es nicht muss, obwohl niemand einen Anspruch drauf hat, ausschließlich aus Liebe zu dieser Person mit ihr zusammen in den Jordan hineinsteige. Lasst uns das tun, auch wenn die Weihnachtszeit heute vorbei ist. Stellvertretend für alle anderen ihre Lasten und Schwierigkeiten mittragen, sie vor Gott tragen, aus Liebe. Einfach aus Liebe, auch wenn du es nicht musst. Amen.